Jürgen von der Lippe, heute unser Gast im Antenne Boulevard. Sein neues Bühnenprogramm heißt So geht's. Damit ist er demnächst auch in Ihrer Nähe.
Kommendes Wochenende, Freitag bis Sonntag, ist Jürgen von der Lippe damit in Neuruppin im Stadtgarten. Am 4. und 5. Oktober in der Stadthalle Cottbus und am 6. und 7. Oktober in Hoyerswerda in der Lausitzhalle. So geht's, ist der Titel dieses Programms, ein Comedy-Crashkurs für Senioren. Gibt es denn da Bedarf an einem solchen Crashkurs?
Ja, es ist natürlich ein Angebot für Jung und Alt, denn die Jungen von heute sind ja die Senioren von morgen, aber unsere demografische Entwicklung weist ja aus, dass wir in wenigen Jahren hauptsächlich über 50-Jährige haben und diese Schere zwischen bevölkerungstechnischen Tatsachen und Wertschätzung, die klafft ja nach wie vor weit auseinander. Man macht sich ja über das ZDF lustig, weil die Zuschauerschaft erst bei 60 beginnt. Und da wird man umdenken müssen. Ich denke, der Jugendwahn hat ausgedient. Denn all das, was die werbetreibende Industrie über Ältere behauptet, stimmt ja nicht. Also sie haben das Geld und sie sind keinesfalls markentreu. Sie sind auch für Werbebotschaften empfänglich. Und wir müssen uns jetzt mal daran gewöhnen, dass wir die Bevölkerungsgruppe Nummer eins sind, die Senioren oder Best-Ager oder, wie ich gerne sage, Silberrücken.
Silberrücken. Sie würden sich da auch schon mit einrechnen in diese Gruppe?
Ich bin natürlich verständlich.
Sie sind 63, da ist man doch noch in der Blüte seiner Tage.
Ja, aber nicht, wenn Sie den Quotenblöcken glauben. Aber wie auch immer, es ist einfach so, dass der Senior, wenn er denn beschließt, jetzt Komiker zu werden, natürlich auch Vorteile hat. Wenn er zum Beispiel, lehre ja auch Interviewtechnik in meinem Kurs, wenn er nach seiner Kindheit gefragt wird, da kann er natürlich erzählen, was er will, denn die Zeitzeugen sind tot oder dement. Da hat der junge Komiker Nachteile, da ist noch alles überprüfbar.
Das ist eine sehr interessante Passage, weil die sich auch so ein bisschen herunterbrechen lässt auf die Situation gerade zwischen uns beiden. Die Interviewtechnik, die man lernt, das erklären Sie Ihrem Publikum und wir hören uns diese Szene mal an.
Sie müssen, wenn Sie Komiker sind, viele Interviews geben, das ist sterbenslangweilig, weil es immer dieselben Fragen sind. Andererseits können Sie sich gut darauf vorbereiten und sich dann als schlagfertig profilieren. Nicht seit vielen Jahren werde ich zu Beginn jedes Jahres gefragt,
Jürgen, was glauben Sie, wird das Jahr bringen?
Und ich sage seit vielen Jahren, Januar, Februar. Oder es wird auch immer gefragt, wenn Sie nicht Komiker wären, welcher andere Beruf würde Sie reizen? Und dann sage ich, Pathologe. Ja, das ist genauso interessant wie Chirurg, es gibt aber keine Reklamationen.
Ja, Sie sind da inzwischen sehr firm, was Interviews angeht. Sind die wirklich so schrecklich für Sie? Überlegen Sie sich genau, was Sie sagen. Wir haben noch 3 Stunden vor uns.
Die meisten, es gibt aber Ausnahmen. Nicht? Ja. Hier natürlich, das läuft alles völlig anders.
Wir gucken mal, wohin uns das heute führt hier mit Ihnen. Ist Spontanität für Sie ein Stressfaktor oder eine Aufgabe, die Sie reizvoll finden?
Ja, uneingeschränkt ja.
Welches jetzt? Stressfaktor oder reizvoll?
Die Frage war gestellt.
Entweder oder.
Ist das ein,
das war eine Entweder-Oder-Frage, die können Sie nicht mit Ja beantworten.
Doch, ich habe es doch gemacht, Sie sehen es doch.
Okay.
Nein, also ich empfehle es als reizvoll.
Ja, für Showmaster ist Spontanität wahrscheinlich ohnehin Einstellungskriterium. Sie haben jetzt Gelegenheit, das mal auszuprobieren, aber es ist nicht wirklich schlimm. Es sind einfach nur 10 Fragen und Sie können spontan darauf antworten und auch gern eher knackig. Erste Frage, was war der beste Rat, den man Ihnen je gegeben hat?
Nimm nicht zu viel ab.
Was macht jemanden sexy? Eine Anschlussfrage.
Ein gewisses Gewicht.
Mal sehen, wie weit das hier noch geht. 2 Themen für einen guten Party-Talk.
Das Gewicht und die eigene sexuelle Anziehungskraft.
Hat unter Umständen auch miteinander zu tun.
Natürlich.
Ja. Was verwirrt Sie?
Menschen, die offensichtlich zu wenig wiegen.
Wann würde das bei Ihnen losgehen? Bei welchem Gewicht würden Sie sagen, das ist Untergewicht?
Also das, was als Normalgewicht bezeichnet wird, also halte ich für ein Missverständnis.
Ja.
Das kann nicht gut gehen.
Wer oder was langweilt Sie?
Jeder hat das Potenzial, mich zu langweilen, wenn er es darauf anlegt und manchmal auch
umsetzt.
Ja.
Warum sind Freunde wichtig?
Ja, also wenn man niemanden hat, von dem man weiß, wenn es mir dreckig geht, kann ich dann dahin quatschen oder wird mir auch helfen, wenn irgendwas ist. Das ist, glaube ich, sehr, sehr bitter.
Auf welchem Gebiet würden Sie gern gut sein?
Abnehmen.
Wo wir wieder beim Anfang wären. Was war der schönste Ort, den Sie je besucht haben?
Oh, ich habe es nicht so mit Reisen. Also ich habe zwar viel, einiges gesehen, aber ich bin nicht der Augenmensch. Der Brandauer hat mal gesagt, ich bin gern irgendwo gewesen, aber ich bin nicht gerne unterwegs. Es kommt ja auch darauf an, worauf man gerade erpicht ist. Es kann natürlich auch sein, man hockt auf einem Felsenvorsprung und guckt in einer Landschaft und ist völlig glücklich und hört vielleicht noch ein Musikstück, was genau dazu passt. Also das ist ja das Schöne, dass wir eigentlich jederzeit fähig sind, Glück zu empfinden, völlig ohne Anlass, grundlos. Das habe ich schön gesagt.
Das klingt noch nach.
Also, ja, ist auch für einen Sonntag eine feine Sache.
Hat man Zeit, darüber nachzudenken. Frage Nummer 10, das ist natürlich jetzt so eine Sache mit der knackigen Antwort, aber was kommt nach dem Tod?
Wenn ich es wüsste, würde ich sagen.
Haben Sie eine Ahnung, einen Wunsch,
also,
eine Hoffnung?
Ich habe kein Problem damit anzunehmen, dass danach wirklich fertig ist.
Nach dem Tod kommen die Würmer, das war es dann.
Die Würmer, ja. Ja, gut, so kann man es natürlich auch sehen.
Antenne Brandenburg. Seine Mutter war Köchin, sein Vater Barkeeper. Er selbst studierte Germanistik und Philosophie. Entertainer Jürgen von der Lippe.
Sie strahlen auf der Bühne und auch jetzt hier im Gespräch eine sehr große Gelassenheit aus. Wie jemand, der schon alles erlebt hat und auch davon überzeugt ist, falls es Überraschungen gibt, die könnte ich meistern. Trifft das so ein bisschen Ihre Gemütslage?
Ja, wenn ich mit Überraschungen rechnen muss, dann bin ich da gewappnet. Wenn ich nicht mit Überraschungen rechne, bin ich so verwundbar wie jeder andere auch. Also es war natürlich immer eine Zeit lang dann so, wo man wusste, Frank Elstner war hinter einem her oder davor noch Kurt Felix.
Versteckte Kamera.
Und es gab ja verschiedene Formate und man wusste, die waren dran und das hat immer nie geklappt.
Ist Ihnen mal übel mitgespielt worden?
Nö, das hat ja nicht geklappt.
Sie haben es immer erkannt?
Nein, ich habe mir einfach angewöhnt, in jeder, aber auch jeder Situation, die mir irgendwie komisch vorkam, zu sagen, Kurt oder Frank, komm raus.
Kannst rauskommen.
Das hat keinen Sinn. Und ein paar Mal hat es dann gestimmt. Einmal war ich, da war ich nicht drauf, das war ganz toll, da war ich im Norden, in Süke, auf der Bühne und mache gerade eine Lindenberg-Parodie und die Leute fangen auf einmal an zu toben und ich denke, wow, du hast einen magischen Moment, das wird heute großartig, guck mich um, steht Rudi Carrell auf der Bühne hinter mir, der wohnte da, ich war am nächsten Tag dann irgendwie bei ihm zu Gast, er hat sich auf die Bühne geschlichen. Und deswegen tobten die Leute. Ja, und dann haben wir 10 Minuten wunderbar improvisiert und ist er wieder gegangen. Aber das war halt dann, das war eine Überraschung.
Eine große Überraschung war es ja auch, dass Sie überhaupt das machen, was Sie heute machen. Weil eigentlich wollten Sie Lehrer werden. Sind Sie einer von den Leuten, die eben gar nicht geplant hatten, was aus Ihnen geworden ist?
Ja, das kann man so sagen. Also ich hätte zwar auf die Idee kommen können, anlässlich einer Schüleraufführung, Theater, Herkules des Stalles Augias, ich spielte den Polybios. Dieses Glücksgefühl, als ich auf die Bühne ging und anfing und merkte, die Leute mögen das, was du da machst. Das war so unbeschreiblich, nur es war einfach kein Denken daran, denn ich komme ja aus sehr einfachen Verhältnissen. Meine Eltern waren unheimlich stolz, dass der einzige Sohnemann auf dem humanistischen Gymnasium ist, was ja nun das Renommiergymnasium war und dann studieren würde. Und mein Vater war Barkeeper und ich durfte nur Blockflöte lernen, weil ich wollte Geige lernen, aber er sagte, kommt nicht in Frage, ich möchte nicht, dass du jemals in einem Nachtberuf landest wie ich. Ich hätte meinen Eltern damit nicht kommen können und sagen wir so, der Beruf war ja auch so gut wie nicht vorhanden damals. Es hat sich ganz zart entwickelt. Ich lernte dann Gitarre bei der Bundeswehr und dann war ich mal in Berlin, landete gleich in der Wohngemeinschaft, saß in den Clubs, Hannes Wader im Zuschauerraum auf der Bühne, Werner Lemmer hört und ich dachte, wow, nächstes Semester bist du hier. So habe ich es auch gemacht und das war eigentlich der Anfang von allem. Dann habe ich mich vorgestellt im Go-In, habe gesagt, darf ich hier mal singen? Hatte ja nun 20 Minuten Programm, das reichte ja. Ja, und das ging nicht schief zumindest und der nächste Auftritt war dann bezahlt mit 5 Mark und 2 Freibier und von da an nahm alles seinen Lauf.
Herr von der Lippe, Sie machen Witze über so ziemlich alles und jeden. Vegetarier, Nichtraucher, Softies, Fundis aller Art, Männer, Frauen, hässliche Frauen. Politische Korrektheit ist nicht so Ihr Ding, ne?
Das sollte man, wenn einem daran liegt, sollte man diesen Beruf nicht ergreifen, denn wir müssen uns ja Folgendes klar machen. Comedy leistet ja zweierlei. Sie bereitet ein ästhetisches Vergnügen, also die Freude an der Dechiffrierung der originellen Denksportaufgabe, die mir präsentiert wird. Und dann leistet es natürlich auch Triebabfuhr oder entlastet von Zwängen der politischen Korrektheit. Wenn ich also über Kinder losledere, das gibt sicher viele, die ähnliche Aversionen, zumindest zeitweise gegen Kinder, selbst die eigenen hegen. Keiner kann sich, glaube ich, davon freisprechen. Und ich komme dann daher wie der alttestamentarische Sündenbock, dem man die Sünden aufladen kann. Und das erleichtert. Ich biete also ästhetisches Vergnügen und psychologische Erleichterung.
Das ist die therapeutische Wirkung, die Ihnen ein Kritiker mal zugeschrieben hat, die man erlangt, wenn man bei Ihnen im Programm war. Harald Schmidt hat sich seine Late-Night-Show von David Letterman in New York abgeschaut und Sie haben früher auch regelmäßig...
Entschuldigung, David Letterman hat sie wiederum von Johnny
Carson
abgeschaut.
Ja, das stimmt natürlich.
Was gibt's da auch groß abzuschauen? Ein Mann, ein Schreibtisch und ein Sidekick?
Das sollte auch gar keine Kritik sein. Ich wollte die Frage, wenn ich sie noch vollende, werden Sie wissen, worauf ich hinaus wollte. Weil Sie haben früher auch regelmäßig Studienreisen in die USA unternommen, um sich comedy-technisch weiterzubilden. Was haben Sie denn gelernt von den amerikanischen Kollegen?
Also zunächst muss man ja sagen, dass wir unseren diesen Vorsprung der Amerikaner, den wir immer noch dabei sind aufzuholen, das verdanken wir ja den Nazis, die den ganzen jüdischen Humor vertrieben oder umgebracht haben, sonst sähe das bei uns ja nicht viel anders aus. Und daran arbeiten wir halt immer noch. Da ist eine ganze Tradition, ist da abgerissen. Wobei langsam ich doch finde, dass wir eine sehr interessante Szene haben. Ich glaube, wir haben sogar auch prozentual ein bisschen mehr Frauen als Männer. Aber es wird natürlich immer ein starkes Übergewicht von Männern geben. Das liegt einfach daran, dass, glaube ich, Frauen nicht so ins Rampenlicht drängen. Und vor allen Dingen, Frauen haben ja oft Schwierigkeiten, Witze zu erzählen, weil das ihrer Kommunikationsstruktur nicht entspricht. Die Frauen kommunizieren, wie ich mal in einem früheren Programm ausführte, um soziale Bindungen herzustellen oder aufrechtzuerhalten. Die wollen also nicht dastehen und alle Lacher auf
gefeiert
sich
werden.
Ja.
Das sind eher die Männer. Möchten Sie sich einen Kaffee eingießen?
Ich habe einen Kaffee.
Ach so, okay,
soll ich ihn
gut
jetzt trinken?
Wenn Sie möchten, können Sie ganz ungehemmt einfach...
Mache ich jetzt.
Ja, auch so zwischendurch. Ja, es klingt gut. Ist ja Radio, da muss man sowas ja auch ein bisschen illustrieren.
Ich habe die Tasse jetzt abgesetzt. Haben Sie das gehört?
Ja. Ist rübergekommen, ist drauf. Wir haben es. Soll unseren Gästen hier ja an nichts fehlen. Jürgen von der Lippe, heute zu Gast bei Antenne Brandenburg. Es gibt in dieser Sendung inzwischen eine kleine liebe Tradition und das ist, den Gästen eine Kleinigkeit zu überreichen. Bei Ihnen war mir von Anfang an klar, es muss irgendwas mit Essen sein. Wenn Sie mal diese Tüte lüften wollen, das sind zwei kleine Sachen für Sie, dürfen Sie jetzt hier gerne auspacken.
Och. Ah, das eine sehe ich schon.
Ja, das eine ist nicht schwer zu erkennen, was in einer Folie eingewickelt ist.
Das ist eine Ananas. Da habe ich... soll ich erklären, was ich damit machen würde?
Wenn Sie sich auch Richtung Mikrofon wenden wollten.
Soll ich erklären, was ich mit der Ananas machen würde?
Naja, Sie werden es gleich sehen, wenn Sie dieses andere grüne Päckchen auspacken.
Ah, ist das dieser...
Das hat miteinander zu tun.
Ah, dann ist das dieser Öffner, den ich wahrscheinlich besitze.
Ach, das ärgert mich jetzt aber. Hätte ich mal lieber den Mangoentkerner genommen.
Es gibt einen Mangoentkern.
Ach, Sie wissen das nicht?
Nein.
Ach, schade, da habe ich aufs falsche Pferd gesetzt jetzt.
Es gibt, ehrlich jetzt?
Es gibt einen Mangoentkerner. Das ist ein wunderbares Instrument.
Sie sehen mich aber sowas von sprachlos.
Jetzt bin ich ein bisschen traurig.
Ja, ich erst. Weil das habe ich natürlich.
Passen Sie auf.
Ananas-Schäler habe ich schon.
Wissen Sie was, ich habe Ihnen den Kassenzettel beigepackt. Sie können den auch gerne umtauschen und sich den Mangoentkerner nehmen.
Wo gibt es den denn?
Darf ich das hier sagen? In einem Kaufhaus am Hermannplatz. Da habe ich das auch erworben.
Wie heißt das Kaufhaus denn?
Steht auf dem Bon drauf.
Ach okay, mein Gott.
Nehmen Sie die Ananas, dann haben Sie ein paar Vitamine und den Schäler, den geben Sie wieder zurück. Ja?
Das finde ich aber lieb. Danke.
So, Weil das mit der Ananas, das hatte auch den Hintergedanken, dass Sie, ich habe gehört neulich, Sie sind wieder auf Diät.
Also ich kann nur wärmstens empfehlen, Bernd stellt das Buch, wer abnimmt, hat mehr Platz im Leben. Das basiert auf Schlank im Schlaf, was ich ohnehin schon länger mache, aber das habe ich nicht ganz so konsequent gemacht. Man braucht eigentlich überhaupt keine Anweisungen. 3 Mahlzeiten, die beiden ersten sind eigentlich egal, aber es müssen 5 Stunden dazwischen liegen und nach, sagen wir mal, 17 Uhr keine Kohlenhydrate mehr. Also weder Nudeln noch Reis noch Kartoffeln. Und wenn man das macht und 3-mal die Woche 1 Stunde richtig heftig Sport,
ja,
dann kann man auch ein Gläschen Wein oder 2 trinken und dann nimmt man ab, garantiert.
Was ist denn Ihre größte Versuchung? Wo können Sie ganz schwer widerstehen?
Pizza. Und zwar muss sie natürlich hauchdünn sein. Die Tomatensauce darf nicht zu viel sein. Es muss sehr wenig Käse sein, damit der Boden dann auch Blasen schlagen kann und sie Bianca in Nero ist. E Nero, wie die Italiener das nennen. Und dann mag ich da, also eine klassische Margherita, ein bisschen pikant mit milden Peperoni in Ringen draufgeschnitten. Das ist so das Ideal. Ich fange an zu sabbern.
Oder einfach mal eine schöne, frisch geschälte Ananas. Sie sind kein Typ, der heuchelt, wenn er Geschenke kriegt, die er schon mal bekommen hat, ne?
Nein.
Nee. Das Sie kann sagen ich, das ganz ehrlich, ja.
Nee, aber ich freue mich ja, weil der Gedanke war ja absolut richtig.
Und vor allen Dingen die Aussicht auf den Mango-Entkerner.
Ja, das ist, da können Sie stolz auf sich sein. Das war
das
in Ordnung.
Bin ich jetzt auch. Sie sind ein großer Bücherfan. Wir haben das vorhin schon mal kurz angesprochen. Als Sie 4 Jahre alt waren, haben Sie Kindern vorgelesen. Sie haben angeblich mal in einer einzigen Woche 1.000 Euro für Bücher ausgegeben. Was haben Sie sich da alles gekauft?
Es gibt so ein paar Läden verstreut. Da kommt man hin und da gibt es dann diese Leute, die sagen, was hören Sie denn gern? Und dann sagt man was. Und dann sagen die, oh, dann müsste Ihnen das auch gefallen. Und dann finden Sie sich 4 Stunden später neben dem CD-Player. Dann haben Sie ein paar Kaffees bekommen. Und sehen sich vor der Notwendigkeit, einen Bausparvertrag aufzulösen, weil das einfach Leute sind, die sich auskennen. Und die sagen, wenn er das mag, dann macht er das auch. Und dann haben sie einen wunderbaren Abend. Und das geht mit Büchern auch. Und da kann ich mich dann auch vergessen. Und es gibt ja Fotobände zum Beispiel, die alleine schon 200-300 kosten. Also so wie Frauen bei Schuhen in Verzückung geraten
können. So ticken Sie bei Büchern aus.
So tick ich bei Büchern oder Musik.
Ja. Waren Sie als Kind schon auch so ein Stubenhocker, der sich lieber ins Sofa vergraben hat, gelesen hat, anstatt rauszugehen, Schokoriegel zu klauen?
Nee. Aachen war ja auch relativ mitgenommen vom Krieg und es gab diese Trümmergrundstücke, was das Paradies für Kinder. Wir hatten Banden und Lägerchen gebaut, spielten Reitturnier in den Trümmern, bauten also Hindernis. Aachen hat ja das berühmte Reitturnier.
Sie sind Jahrgang 48, das heißt, bis wann standen da noch Trümmer, in denen man gespielt hat in Aachen?
Ja, meine ganze Kindheit hindurch. Also die ganzen 50er.
Mhm.
Und das war, also jeden Nachmittag ein paar Stunden rausgegangen. Also das Lesen kam dann extra.
Sie haben mal gesagt, Sie haben viel über den Osten gelernt, als Sie Der Turm von Uwe Tellkamp gelesen haben.
Fand ich toll, das Buch.
Also, was haben Sie da gelernt über den Osten, was Sie bislang noch nicht wussten?
Nein, es war mehr so die Denke, die aus den Dialogen erhellte. Und mir wurde klar, dass wenn man unter diesen Verhältnissen gelebt hätte, man hätte sich nicht anders verhalten. Es gibt überhaupt keinen Grund, auf jemanden, der in einer Diktatur lebt, herabzusehen. Denn wir alle können zu 98% ist meine feste Überzeugung, wären wir alle Mitläufer gewesen, ob bei den Nazis, ob in der DDR oder in jedem anderen denkbaren Unrechtsregime. Der Mensch ist schon recht schwach.
Sie sind einer der wenigen Menschen, bei denen man die etwas verwirrende Formulierung verwenden kann. Sie sind mit Ihrer Ex-Frau zusammen.
Mhm.
Sie leben aber nicht unter einem Dach. Welchen Vorteil hat dieses Lebensmodell der getrennten Wohnwelten?
Dass man sich nicht so auf den Sack geht. Nietzsche hat gesagt, es wären mehr Ehen glücklich, wenn die Eheleute nicht ständig beieinander wären. Jeder Psychologe empfiehlt zumindest getrennte Schlafzimmer, um die Ehe zu erhalten. Jetzt las ich gestern, glaube 13 Jahre ist die Durchschnittsdauer einer Ehe. Gehe mit meiner Frau, von einer kleinen Unterbrechung abgesehen, jetzt ins 32. Jahr.
Die kleine Unterbrechung war mit Margarete Schreinemackers, werden sich vielleicht einige noch dran erinnern.
Mhm.
Sie teilen sich ja nicht mal denselben Stadtbezirk, also die räumliche Distanz ist schon doch etwas größer.
Ja, aber ja. Es ist ja selbe Stadt.
Gut, Berlin.
Das muss auch reichen.
Welchen Einrichtungsstil pflegen Sie persönlich? Ich könnte Sie mir gut auf dem Ledersofa vorstellen.
Ja, also studentisch.
Studentisch?
Studentisch, Messi-mäßig.
Ach, wirklich?
Ja.
Bei Ihnen hätte ich jetzt gedacht, das ist alles blitzblank aufgeräumt. Sie machen so einen peniblen Eindruck.
Das ist nicht Ihr Ernst.
Doch, wirklich.
Der Eindruck ist falsch. Aufräumen ist was ganz Schreckliches. Jetzt habe ich ein bisschen, weil das ging mir jetzt dann selber gegen den Strich und habe alles in mein eigentliches Arbeitszimmer geschafft, wo ich aber nicht gern gearbeitet habe. Ich sitze also in meinem großen Wohnraum und gucke auf meine Dachterrasse und da fühle ich mich wohl, da kann ich schreiben. Mein Zimmer hat irgendwie kein gutes Arbeitskarma.
Sie haben eine Stammkneipe auch, ne?
Ich habe eine Stammmusikkneipe in Gehweite, also ja, eine halbe Stunde kann man gehen, muss man nicht.
Was sind das für Leute, mit denen Sie da zusammensitzen?
Das ist das Rickenbackers Music Inn. Da treffen sich verschiedene Berliner Musikszenen, also die Blueser, die Soler. Da gibt es montags, das ist aber immer gut besucht, da machen die eine Funk-Session. Aber die Leute sind so. Also Bläser speziell müssen ja immer im Training bleiben, nicht wegen Ansatz und Lippen. Und wenn die keinen Gig haben, dann sind die froh, wenn die irgendwie zusammen jammen können. Und die sind natürlich total eingespielt. Das heißt, das hat schon eher Konzertcharakter, was da stattfindet. Es ist eine schöne, gemütliche, zeitlose Kneipe, eigentlich wie früher.
Ist jetzt aber keine Fundgrube für Gags.
Nö.
Man denkt, das ist Kneipe, nee, so man sitzt zusammen, spricht.
Nö, das nicht. Aber ich habe da schon meine Programme verschiedentlich ausprobiert. Aber es ist eigentlich eine Musikkneipe.
Mhm. Musik ist unser Stichwort. Machen Sie selbst ja auch viel im neuen Programm. Aber ich finde, wir gönnen uns jetzt mal Ihren Mega-Hit von 1987. Damals im Juni und Juli 87 Nummer 1 der ZDF-Hitparade, Jürgen von der Lippe.
Guten Morgen, liebe Sorgen.
Herr von der Lippe, Sie sind ja jemand, der bekannt ist aus dem Fernsehen. Die meisten kennen Sie von dort. Was gucken Sie selbst gern im Fernsehen?
Alles, was neu ist. Also neue Kollegen. Ich gucke sehr gern diese verschiedenen Comedy-Geschichten. Also im Dritten, wo es dann meistens eher kabarettistisch zugeht, um zu sehen, wer sich da nur alles tummelt. Ansonsten doch eher Film. Ich sehe auch gerne eine Talkshow. Ich finde, die beste Talkmasterin ist Bettina Böttinger, für meinen Geschmack, weil sie einfach es wie sonst niemand versteht, alle Gäste einzubeziehen und in jedem Thema sattelfest ist. Also, und ich bin da auch bei ihr sehr gern zu Gast.
Im WDR moderiert
sie. Im WDR, ja.
Haben Sie den Hype um Günther Jauch verfolgt und ist auch gewissermaßen wieder ein neuer Kollege im Ersten?
Ich gehörte natürlich zu denjenigen, die eine Lichterkette gebildet hätten, wenn es geheißen hätte, Jauch kommt nicht. Denn ich bin der Ansicht, dass 5 Talkshows eigentlich noch nicht genug sind. Wir haben 7 Tage, da müssen wir eigentlich dringend noch 2 installieren. Und wir haben vor allen Dingen ja eine sehr schöne, dichte Personaldecke an möglichen zu Befragenden. Da taucht ja, also so ein Mann wie Todenhöfer, den habe ich ja jahrelang nicht gesehen. Da habe ich ja gefragt, wo ist Todenhöfer?
Sie können sowas ja echt erzählen, ohne Ihr Gesicht zu verziehen. Ich finde das bewundernswert. Worüber ich mich ein bisschen gewundert habe, ist, dass Sie nicht im Gespräch sind als Nachfolger von Thomas Gottschalk bei Wetten, dass. Liegt das daran, dass Sie schon mal gefragt worden sind in den 90er Jahren und abgelehnt haben?
Ja, das muss der Zeitpunkt gewesen sein, wo Harper auch gefragt worden ist. Ich denke, man hat ihn zuerst gefragt und er hat abgelehnt. Dann hat man mich gefragt und ich habe abgelehnt. Und dann wurde es halt Lippert. Und jetzt hat man mich nicht gefragt, was ich aber verstehe, und ich würde aber wieder ablehnen.
Und Habe Kerkeling wird er auch wieder ablehnen?
Keine Ahnung, müssen Sie ihn fragen. Also
Sie kennen ihn besser.
Also ich an seiner Stelle würde ablehnen, denn ich glaube, er kann sich da beruflich nicht verbessern. Weil ich glaube, dass die Tage der Sendung gezählt sind. Und zwar einfach deshalb, weil sie ja nach diesem furchtbaren Unfall nach eigener Aussage nichts mehr riskieren wollen, was die Gäste angeht. Wobei, natürlich kann Gottschalk auch die Treppe runterfallen und sich den Fuß brechen. Aber gut, ich verstehe das. Ich würde auch so reagieren. Aber RTL beschränkt sich da natürlich bei der konkurrierenden Sendung nicht. Die werden weiter mit Augen verbunden und Schwertern beidseitig geschliffen hantieren. Und deswegen denke ich mal, wird Wetten, dass so langsam aber sicher dann an Zuschauern verlieren. Könnte ich mir vorstellen.
Wir werden das im Auge behalten, denn das ZDF will ja weitermachen, selbst wenn sie nicht zur Verfügung stehen. Ne? Schauen wir mal, wer sich am Ende erbarmt und Wetten, das übernimmt.
Antenne Brandenburg. Eigentlich heißt er Hans-Jürgen Dorenkamp, geboren vor 63 Jahren im Juni 1948 im westfälischen Bad Salzuflen im Kreis Lippe. Unser Boulevardgast Jürgen von der Lippe.
Hatten Sie eigentlich als 5-6-Jähriger schon ernstzunehmende Berufswünsche?
Ja, wie jedes Kind. Ich glaube, das erste war Schneider, dann Förster oder umgekehrt. Mein Volksschullehrer war Förster und hat mich zum Füttern mitgenommen. Das war natürlich Knaller. Und Schneider, weil ich in der Lage war, oder aus irgendeinem Grunde habe ich Mützen gehäkelt für meine Freundin. Und ich war praktisch der erste Metrosexuelle. Und das war natürlich ein Hammer. Und man konnte es damals noch nicht irgendwie sexuell umsetzen mit 7, 8, aber ich war meiner Zeit weit voraus. Und dann gab es ja noch mal eine kurze Phase, wo man, Aachen, katholische Hochburg, jeder war dann Messdiener und wir hatten einen duften Kaplan. Ja, und der fragte dann, kannst du dir vorstellen, Priester zu werden? Ja, ja, sicher. Das war jetzt nichts Ernsthaftes, war aber auch jetzt nicht so entlegen, weil es einfach dazugehörte.
Sie sind ja einer der bekanntesten Ex-Ministranten Deutschlands, neben Thomas Gottschalk, Günter Jauch und Alfred Biolek. Die katholische Kirche hat Sie auf Ihrem Weg der Charakterbildung sehr lange begleitet. Sind Spätfolgen bekannt?
Ja, nun, wie ich immer wieder betone, hat mich die Kirche meine sexuell aktivsten Jahre gekostet. Und so gewisse Verklemmungen bleiben ja nicht aus, wenn man unter der Knute der katholischen Sexualmoral aufwächst. Und das hatte ja doch ziemlich massive Folgen. So, und dann mit nur 19, 20 hörte das auf. Und ja, dann kam das Philosophiestudium, dann wurde man Juso, da war man dann ja strammer Marxist, weil so, wenn man sich von der einen Ideologie gelöst hat in dem Alter, dann braucht man ja ein neues wärmendes Bett. Und das hörte ja dann irgendwann mal auf.
Andrea Nahles war ja auch mal Ministrantin, ne? Die Kollegin von der SPD.
Ich weiß gar nicht, wann das überhaupt erstmalig geduldet wurde.
Das Mädchen auch. Es sind ja mehr Mädchen Ministrantinnen heutzutage als Jungen. Ich habe eine Statistik gelesen. 2009 gab es 440.000 Ministrantinnen und Ministranten in Deutschland, davon die Mehrheit Mädchen.
Mhm. Mhm. Ja, ist für Jungs wahrscheinlich denn doch nicht mehr so der Brüller.
Nee. Joschka Fischer war auch einer.
Ja.
Stefan Raab.
Ja.
Thomas Müller, Fußballer. Miroslav Klose. Ex-Kommunale Dieter Kunzelmann. Und der sagt, er sei zwar ausgetreten aus dem Verein, zünde in Kirchen aber gelegentlich noch Kerzen an. Geht Ihnen das auch so?
Das mache ich nicht, aber ich gehe schon gern in Kirchen und genieße die
Ruhe.
Atmosphäre. Ja. Und ich höre ja auch gern Bach. Also das schließt sich ja überhaupt nicht aus und ich bin ja nicht verbittert. Und ich würde nie jemanden darin bestärken, vom Glauben abzulassen. Das ist Quatsch. Vielleicht werde ich noch Buddhist. Man weiß es ja gar nicht mit 100.
Antenne Brandenburg. Trockener Humor, bunte Hemden und gepflegtes Bärtchen. Das sind die Markenzeichen von Jürgen von der Lippe, unserem Gast im Antenne Boulevard.
Ihre Eltern hatten sehr interessante Berufe, das ist weitgehend bekannt. Ihre Mutter war Diätköchin und Ihr Vater, Sie haben es vorhin angesprochen, Barkeeper in Aachens bester Striptease-Bar, wie Sie immer betonen. Dass Sie selber gut kochen können, das haben wir schon gehört, aber ist auch was vom Beruf Ihres Vaters hängen geblieben bei Ihnen?
Ja, natürlich. Wenn ich Geburtstag feierte, dann hat er natürlich auch ein bisschen was gemixt. Das war natürlich der Knaller. Die Berufe der anderen, das war ja langweilig. Baulöwe, Chirurg, war ja alles reiche Söhnchen und war mein Vater. Machte natürlich the real thing.
Und können Sie selber auch, können Sie was anfangen mit Cocktails? Ist das Ihr Ding?
Na, ich mag Gin sehr gerne als einen Rohstoff. Da gibt es interessante Sachen. Gin mit Ingwer gestoßen oder Gurken gestoßen. Es schmeckt sehr frisch. Nicht, dass ich jetzt mir täglich irgendeinen Cocktail mache, aber ich lese genauso gerne Cocktailrezepte wie Kochrezepte.
Essen, Trinken als Leidenschaft und bei Ihnen auch so ein bisschen als Fluch. Sie sind als Hobby, ich interpretiere das jetzt mal frei, Sie sind als Hobbykoch bekannt. Welches Gericht kochen Sie gerne für Ihre Freunde oder warum kommen die Leute immer wieder zu Ihnen? Gibt es da irgendeine Spezialität?
Nein, ich versuche das ja auch ständig zu erweitern, weil ich natürlich im Urlaub so gut wie jeden Tag koche für meine Frau und mich oder dann Gäste, wenn wir welche haben. Ich habe eben, auch weil ich ja diese Dauerdiät mache, also schon auch den Ehrgeiz, da ganz spannende Gemüsesachen zu machen. Ich mag sowohl Indisch, Thailändisch, Chinesisch. Die persische Küche ist wunderbar. Dieser persische Reis mit der Kruste, der Butter und sehr aromatisch, die persische Küche. Also man findet überall ganz großartige Sachen.
Gibt es auch Dinge, die Sie gar nicht mögen?
Kutteln.
Kutteln?
Ja, vom
Na gut,
bisher.
Aber das, glaube ich, da stimmen Sie überein mit ungefähr 99%
jo,
der Bevölkerung.
Weil, aber manche mögen. Also alles, was so irgendwie so sehr weich ist. Ich mag auch keine Steinpilze, die werden so labbrig. Also nicht die getrockneten, die geben natürlich ein wundervolles Aroma. Aber der Steinpilz als solcher, da finde ich dann, ja, Pfifferlinge. Wissen Sie, wie man Pfifferlinge sauber kriegt, wirklich sauber kriegt?
Naja, ich weiß nur, wie man Champignons sauber kriegt, und zwar man bestäubt sie mit Mehl. Und
Das macht man mit Pfifferlingen.
Auch, ja?
Die Pfifferlinge sind ja so zerklüftet und
ja. Das
ist ganz toll. Viel Mehl und dann Durchschlag und dann braucht man aber Handbrause, nicht
genau.
So einen dicken Strahl. Und das
bindet den Dreck wunderbar, das Mehl.
Das nimmt das alles mit, ja, super.
Kleiner Kochtrick von Jürgen von der Lippe hier im Boulevard heute.
Ich hab's aus dem Internet. Wo haben Sie es her?
Ich habe mal Koch gelernt.
Weil ich war mal bei Lava in einer Sendung und der hatte echt noch jede Menge Sand in seinen Pfifferlingen. Es hat geschmeckt, aber wenn die Märkische Heide damit essen muss.
Ja, nee, das ist dann natürlich nicht so appetitlich.
Heute im Antenne Boulevard, Fernsehurgestein Jürgen von der Lippe, 63 Jahre alt. Seine Show Geld oder Liebe war eine der erfolgreichsten im deutschen Fernsehen. Jetzt tourt er mit neuem Bühnenprogramm durch Deutschland.
Eine Freundin hat mir mal erzählt, warum sie Jürgen von der Lippe so gut findet. Sie sagt, ihnen nimmt man das Interesse an den Menschen ab, mit denen sie in ihren Sendungen zu tun haben. Was interessiert sie denn an anderen Menschen?
Ein Mensch ist ja eine Wundertüte und die öffne ich gerne. Also ich habe so viel Gelegenheit, über mich zu erzählen, dass ich privat oder bei jeder Gelegenheit eigentlich sehr, sehr gerne anderen zuhöre und sie auch befrage und mir Geschichten erzählen lasse.
Leute, die so sind, die viel Fragen stellen, die gern Fragen stellen, die sind oft auf der Suche nach irgendwas. Sind Sie auf der Suche nach einer Antwort auf irgendeine Frage des Lebens?
Nein, ich bin einfach neugierig. Diese existenziellen Fragen, die lassen sich nicht beantworten. Da muss man eine Entscheidung treffen, was man für sich damit anfängt. Auf viele Dinge gibt es keine Antwort, aber es ist sehr interessant, die verschiedenen Antwortmöglichkeiten, wenn wir jetzt mal wieder von den letzten Dingen reden, einfach gegeneinander abzuwägen. Aber es gibt ja vor den letzten Dingen auch noch sehr viel anderes Interessantes, was einfach Spaß macht. Und ich vermittle gerne Spaß und ich habe auch selber gerne Spaß. Und ich finde Menschen grundsätzlich, ja, es ist das Interessanteste, was es gibt.
Und Sie haben auch eine große Geduld mit Menschen, vor allen Dingen mit denen, die im Publikum sitzen und durch besonders hysterisches Lachen versuchen, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Wie gehen Sie in so einer Situation damit um?
Ja, wenn jemand lacht, das ist ja ganz großartig, aber es gibt natürlich auch irgendwie...
Oder so Zwischenrufe,
ja,
diese originellen...
Ja, wenn die blöd sind, da hat man natürlich seine Standardgeschichten, da hat jeder seine zwei, drei Sachen, die er dann abfeuert. Das ist Handwerkszeug. Ich habe ja extra im Programm so zwei, drei Stellen eingebaut, wo man so eine kleine Kommunikationsstrecke hat, auf die ich mich auch immer freue. Da kommen jedes Mal andere Geschichten. Und manches ist dann so gut, dass man irgendeinen Dreh findet, um das im Programm zu behalten. Das ist mir schon sehr oft passiert.
Ja, können Sie da eine Geschichte erzählen?
Ja, habe ich jetzt natürlich keine da. Toll.
Ach, oh.
Ach, hätte ich doch die Klappe gehabt.
Gut, dann fragen wir was anderes. Passiert es dann eigentlich oft, dass man vom privaten Jürgen von der Lippe erwartet, dass er sich wie der Öffentliche benimmt, wenn Sie im Supermarkt einkaufen oder auf der Straße laufen?
Ganz selten. Es ist mal passiert, ich saß im Urlaub in irgendeinem Ferienclub und sitze im Liegestuhl und lese. Und dann kommt eine Frau, Sie sind ja gar nicht so lustig. Okay.
Kann man aber mit umgehen.
Ja, das ist dann das Missverständnis, dass unser Eins dann auch privat noch 24 Stunden individuell zu entertainen hat. Das kann man aber rasch aufklären.
Herr von der Lippe, Sie haben gut zu tun, Sie sind bis 2014 ausgebucht. Das ist wahnsinnig verplant. Ist das normal im Showgeschäft?
Ja, wenn jemand auf Tour ist, schon. Weil man möchte ja nicht in München spielen und am nächsten Tag in Hamburg. Routing nennt sich sowas. Und da muss man bei diesen Hallen in der Größenordnung, muss man dann schon frühzeitig, also so anderthalb Jahre vorher anfangen und die buchen, damit man da wirklich kurze Wege hat. Machen Sie mal 600 Kilometer die Nacht, das geht nicht.
Wir können an dieser Stelle gleich nochmal die Termine hier bei uns in Brandenburg sagen. Vom nächsten Freitag an 3 Abende in Neuruppin im Kulturhaus Stadtgarten. Dann am 4. und 5. Oktober in der Stadthalle Cottbus und an der Landesgrenze in Hoyerswerda am 6. und 7. Oktober.
Und Februar nächsten Jahres 3 Wochen UDK.
Berlin?
Mhm.
Ich habe jetzt so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil Sie vorhin, wir haben über die Hawaii-Hemden geredet, worüber Sie ja nicht mehr so gern reden, aber Sie haben gesagt, Sie erzählen jetzt immer eine neue Geschichte, wie Sie dazu...
Die wollten Sie dazu, ja nicht hören.
Möchten Sie sie doch erzählen? Eine von diesen vielen, die Sie jetzt immer erzählen werden?
Ich war auf Hawaii und wie das so geht, eine hawaiianische Ureinwohnerin verliebt sich in mich. Ich war ohne mein Zutun und sie sagte, du kannst von mir haben, was du willst. Und weil sie stämmig war, habe ich das Hawaii-Hemd genommen.
Die war jetzt exklusiv für uns, die Geschichte.
Die war exklusiv für euch.
Ich werde das nachprüfen, dass Sie die auch wirklich nirgendwo anders mehr erzählen. Sie haben mal gesagt, Sie würden auch noch im Rollstuhl auf die Bühne kommen. Ihr Beruf scheint Ihnen also wirklich was zu bedeuten. Glauben Sie nicht, dass Sie irgendwann einfach keinen Bock mehr haben werden, dass Sie in Ruhe gelassen werden möchten, nur noch zu Hause sitzen wollen, Bücher lesen?
Es ist möglich, aber nicht wahrscheinlich.
Soll uns recht sein. Es gibt viele Menschen, die Sie noch sehr lange auf der Bühne im Fernsehen bei sich haben wollen. Alles Gute für die Tour, für Ihre anstehenden Projekte und vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
Ich bedanke mich sehr herzlich auch für die Geschenke.
Die Sie umtauschen werden, wir wissen das jetzt schon.
Nein, die anderen, das werde ich doch nicht umtauschen.
Es winkt der Mango in Kerner.
Ja.